Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Usama al-Shahmani ist Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer und hat seine ersten 30 Lebensjahre im Irak verbracht, fast 10 davon im Krieg. Kurz vor dem dritten Golfkrieg hat er sich 2002 zur Flucht entschlossen und in der Schweiz nochmal ganz von vorn angefangen. Er hat eine Reihe von Büchern auf Arabisch publiziert, aber auch schon 2 auf Deutsch, darunter den Roman »In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch«. Wir wiederholen heute ein Gespräch, das ich vor 1,5 Jahren mit Usama al-Shahmani geführt habe, angefangen damals bei seiner Begegnung mit neuen Wörtern, zum Beispiel dem Wort Wandern. Wann haben Sie das Wort Wandern zum ersten Mal gehört?
Eben wie ich das im Buch genannt habe oder geschildert habe, das war von Anfang, als ich in die Schweiz kam, also Anfang 2002. Und das Wort Wandern, ja, hat mich bewundert, was das ist und was steht dahinter und was ist diese Kultur und warum wandert man.
Das Wort gibt es im Arabischen nicht.
Nein, nicht. Also natürlich kann man das Wort schon formulieren oder sozusagen erklären, aber eins zu eins gibt es nicht.
Weil man auch nicht wandert.
Ja, also einfach diese Kultur fehlt und dafür haben wir keine Sprache. Also wir wandern nicht. Es ist einfach eine Tätigkeit, die wir nicht kennen. Also diese Kultur kennt diese Tätigkeit nicht. Wobei wir viel Zeit haben, aber wir wandern nicht. Ja.
Sie wandern aber inzwischen.
Also jetzt schon. Aber zum Zeitpunkt, als ich das Wort gehört habe, war diese Kultur auch bei mir einfach, wie soll ich sagen, hat keinen Basis, hat keine Hintergründe in meinem Geist. Also wenn ich das Wort Wandern jetzt höre, dann habe ich schon meine Vorstellung, habe ich schon meine Räume, wie ich dieses Wort einordne oder bei mir verorte. Aber damals war einfach ein leeres Wort. Irgendeine Bewegung, die ich nicht für mich richtig klären konnte.
Eine Stunde im Gespräch mit Usama al-Shahmani über den Irak und die Schweiz, über Heimat und Fremdsein, über Sprache und Bäume und vielleicht auch nochmal übers Wandern. Herr al-Shahmani, wer waren eigentlich die wichtigsten Geschichtenerzähler Ihrer Kindheit?
Meine Großmutter. Ja, also sie nimmt die erste Stelle in meinem Gedanken, also in mir gibt es eine Fülle von Geschichten, Geschehnisse und Ereignisse, Kriege, Sachen, die ich erlebt habe oder die ich erzählt bekommen habe. Und vor allem in der arabischen Kultur ist das Erzählen überhaupt, also nicht von Buch abzulesen, einfach Erzählen von sich selbst, das ist bekannt in der arabischen Kultur. Nicht, weil wir keine Kinderbücher haben und jugendliche Bücher haben, sondern weil wir einfach diese Kultur haben, da sitzt jemand und erzählt und meistens die Großeltern. Und bei mir war der Fall, dass meine Großmutter so viel erzählt hat und mir einfach diese Kapazität beigebracht, dass ich auch von mir auch erzähle. Das habe ich auch meinen Kindern auch das Gleiche gemacht. Und es ist manchmal lustig, dass mein Sohn also nächsten Tag oder nächste Woche fragte mich, und wie war das mit dieser Figur oder irgendetwas? Und dann erinnere ich mich gar nicht an dem, was ich erzählt habe. Und dann beginne ich einfach neu zu erzählen.
Mhm. Ja. Sie haben in Bagdad arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert, eben mehrere Bücher schon publiziert und als Dozent an der Uni gearbeitet, sind also schon lange ein Buchstabenmensch. Warum hat die Sprache so einen hohen Stellenwert in Ihrem Leben?
Die Sprache während der Diktatur oder was auch immer jetzt in dieser Fluchtgeschichte und alles war, ist und bleibt für mich wie ein Raum, in dem ich wirklich Schutz finde, in dem ich Zuflucht, Zugehörigkeit. Ja, die Sprache ist und bleibt für mich das Gebiet, wo ich mich wirklich zugehörig fühle und wohl fühle. Während der Diktaturzeit war die Sprache ein Trost auch, hat uns getröstet mit der Literatur, die neue Welt, die neue Atmosphären, dass man durch Sprache ein neues Fenster öffnen können.
Freiheit leben konnte.
Genau, Freiheit, also im Sinn von einem Buch hineinzusenken. Natürlich, die Realität draußen zeigte uns damals immer schreckliche Bilder und zerriss uns von dem, was wir für uns geschafft haben, weil die Realität so stark war und die so schrecklich war und so hart war. Aber trotzdem, die Sprache war für uns Also jetzt uns bezieht sich diese Personalpronomen auf Leute, die mit Sprache zu tun gehabt haben oder Leute, die das Lesen entdeckt haben. Die war für uns eben ein Raum, wo wir uns Menschen gefühlt haben.
Das Lesen ist ja was sehr Privates, was Einsames, was Zurückgezogenes. Da konnte man sie nicht kontrollieren, als Autor aber schon. Inwiefern waren Sie als Autor, selbst als Schreibender, gefährdet?
So in der Diktaturzeit, es ist Lesen oder Schreiben oder manchmal auch Schweigen immer gefährlich während dieser Zeit. Also Leute, die lesen oder Leute, die mit Schreiben oder mit etwas Kulturellem zu schaffen zu haben, die sind gefährlich vor Diktatur und die sind, auch wenn sie schweigen, auch das wird immer kontrolliert, wird immer analysiert und interpretiert. Wieso schweigen sie? Zum Beispiel ein Dichter, ein bekannter Dichter in Basra-Stadt, über seine Werke habe ich meine Masterarbeit geschrieben, hieß Mahmoud el-Brekan. Und Mahmoud el-Brekan, ein bekannter Dichter, der in der modernen Zeit eine große Rolle gespielt hat, also die Sprache entwickelt und alles, aber hat immer geschwiegen. Also kein Text zu irgendeiner Zeitung geschickt zum Publizieren oder irgendwie. Und dieses Schweigen hat man wirklich sehr viel interpretiert. Er wurde sehr viel verhört, sehr viel im Rahmen der Diktatur nicht geliebt. Und da habe ich über ihn und seine Werke eine Masterarbeit geschrieben und seitdem wurde ich auch so auf dieser Ebene gezogen, dass also warum schreibt er? Es gibt so viele Autoren, so viele Schriftsteller, so viele Werke, über denen kann man schon eine Masterarbeit schreiben. Wieso ausgezeichnet dieser Werk?
Schließlich soll es ein Theaterstück gewesen sein an der Uni in Bagdad, dass Saddam Husseins Geheimdienst ein Dorn im Auge war. Was hat man Ihnen da vorgeworfen?
Also das Theater im Irak war während Diktatur sehr viel zensiert, sehr viel geschaut, kontrolliert, vor allem wenn die Texte etwas mit Philosophie zu tun zu haben. Und mein Theaterstück war in Basra, nicht in Bagdad. Und das Stück habe ich einfach geschrieben, ein kleines Stück, nicht in Absicht, dass irgendwann aufgeführt wurde. Es war einfach ein Stück, ich habe immer von mich geschrieben. Und irgendwann damals wollte die Regierung den Hass zu lindern oder diese Distanz zwischen Akademiker und Studenten und das ganze Regime irgendwie diesen Graben irgendwie schmal zu machen, haben sie Theaterbühnen, kleine Theaterbühnen in den Universitäten angeboten und haben sie gesagt, ja, da dürfen Studenten ihre Stücke und so aufgeführt werden. Und da habe ich einfach mein Stück eingereicht und wurde akzeptiert, habe ich ein bisschen geändert im Inhalt. Es ist sowieso philosophisch geworden, aber trotzdem nach 3 Aufführungen wurde verboten und das wurde nachher das ganze Team, was drin beteiligt war, das heißt die Personen, die Figuren auf die Bühne, der Schreiber, jeder, der mit dem zu tun gehabt hat, wurden gesucht vom Geheimdienst damals.
Hat das dann zur Entscheidung geführt, tatsächlich zu fliehen?
Ja. Also wie gesagt, ich war vorher schon nicht so sympathisiert und geliebt in der Uni. Sie haben mich 2 auch quasi verhört oder wieso hat man das oder jenes gesagt. Sie treffen mit dem oder mit dieser Gruppe und worüber sprechen Sie und wann und so. Und dann kam dieses Theaterstück und dann kam die Entscheidung, das einfach verboten, das wieder aufgeführt zu werden. Und 2 Personen wurden festgenommen und ich konnte per Zufall die Stadt rechtzeitig verlassen.
Können Sie über diese Flucht sprechen?
Ich habe über die Flucht so ein Kapitel geschrieben, über die Flucht und so, aber nicht, also Flucht ist keine Reise, es kommt kein Bericht von Flucht in meinen Augen. Es ist einfach eine Erfahrung, die man gemacht hat und die bleibt manchmal unverarbeitbar, auch wenn man darüber gesprochen hat oder darüber geschrieben hat oder was auch immer. Es ist eine sehr schwierige, eine harte Erfahrung, die bleibt und die, wie soll ich sagen, die immer, immer neu bei mir sich entwickelt. Und ich entdecke immer Details in dieser Fluchtzeit, die ich zum Beispiel versehen habe oder verhört habe. Manchmal absichtlich sage ich mir, ja, darüber rede ich später und so. Es ist eine Erfahrung, die ich wirklich nicht gerne hervorrufe oder wieder hervorrufe.
Ich habe dieses Kapitel gelesen. Sie beschreiben da auch, dass die, die Sie danach fragen, auch irgendwie fasziniert sind an diesen Fluchtgeschichten.
Ja.
Das ist in so einem Interview ja auch irgendwie der Fall. Man ist neugierig, man will wissen, was ist da passiert. Auch mit Respekt vor dem, was Sie erlebt haben. Aber die Gefahr besteht, dass Sie sich ausgestellt fühlen.
Genau, das habe ich ganz genau. Ich habe es auch nicht gern, dass das Ganze, was ein Flüchtling da lebt oder erlebt, auf die Flucht zu reduzieren. Es ist mehr als die Flucht. Also das ganze Integrationsprozess und die ganze Herausforderung mit der Sprache und Kultur, und das ist ganz neu. Und das ist schon eine andere Ebene, die manchmal schwieriger als die Flucht selbst. Also,
wie lange waren Sie unterwegs?
Das war fast ein Jahr, hat es gedauert.
Hatten Sie eine Vorstellung, wo Sie landen und ankommen werden?
Nein, also das Prinzip, dass man flieht, um einfach zu fliehen. Es gab kein Ziel. Ziel ist einfach, dass man nicht mehr da bleibt. Man kann nicht ewig in einer Stadt leben mit verfälschten Ausweisen und immer hin und her zwischen Freunden und so. Irgendwann sagt man sich, ja, jetzt muss irgendwie etwas passieren. Aber
passieren auch Zufälle.
Ja, genau. Es ist also ich sage immer, es ist mein ganzes Leben per Zufall. Ich habe auch Freunde per Zufall getroffen. Sachen, die ganz wichtig sind, per Zufall. Ich habe meine Frau auch per Zufall kennengelernt.
Wie haben Sie sie kennengelernt?
Wir haben uns in einer Buchhandlung in Zürich kennengelernt. Sie war mit der Familie und sie hat Bücher geschaut und ich habe sie gesehen. Und ja.
Ja, und dann geht man ja manchmal nach Hause und denkt, warum habe ich die nicht angesprochen?
Genau, es ist...
Haben Sie sie angesprochen?
Also nicht direkt. In unserer Kultur ist es einfach schwierig, dass einfach eine Frau oder ein Mädchen so direkt zu sprechen oder nach Nummer zu fragen und so. Es ist... Es muss einfach irgendeine Einführung vorher muss stattfinden. Ich habe mit ihrem Vater gesprochen und dann haben sie mich eingeladen. Und dann war das einfach nach unserer Kultur, dass wir einander kennengelernt haben. Und nachher kam die Verlobung und alles. Und das war auch per Zufall.
Als Schriftsteller hat Usama al-Shahmani einen Weg gefunden, die Diktatur unter Saddam Hussein im Irak und seinen Neuanfang in der Schweiz literarisch zu bearbeiten. Angekommen in der Schweiz, da waren Sie ja zunächst, wenn man das so sagen kann, sprachlos. Wie haben Sie Deutsch gelernt?
Es war eine Entscheidung, dass ich mir irgendwann gesagt habe, jetzt bin ich da und ich bleibe auch da in der Schweiz und das muss ich die Sprache lernen. Also man kann nicht immer auf Englisch reden und Fragen stellen. Manchmal kriegt man auch keine Antwort oder halbe Antwort und das ist unangenehm. Also zuerst ist eine innerliche Entscheidung und dann diese innerliche Entscheidung in Einsatz zu bringen. Das heißt, Bücher gekauft und habe ich mir selber beigebracht, Deutsch zu lernen. Und ja, ich verfüge über diese sozusagen Ressourcen, wie man Sprache lernt oder wie man überhaupt etwas Neues lernen kann. Und ich habe es mit Freude gemacht. Damals hatten wir auch Zeit. Man darf nicht arbeiten, weil damals habe ich einen anderen Ausweis. Und mit dem war es schwierig, eine Arbeit zu finden. Nicht unmöglich, aber fast. Und da habe ich die Zeit gut investieren können, in der ich Deutsch gelernt habe. Und dann mit der Zeit habe ich mir gesagt, jetzt muss irgendwie ein Zertifikat da sein, weil vor Gesetz sind wir Papiere. Und da habe ich diese Papiere auch leisten können. Das heißt, C1 und C2 habe ich bei Goethe-Institut, die Abteilung in der Schweiz. Und dann habe ich später eine Diplome als Dolmetscher für Gericht und Behörde. Das war so eine Ausbildung, ein halbes Jahr ungefähr mit der Prüfung und alles an der ZHAW Winterthur. Habe ich erfolgreich abgeschlossen. Das hat mich enorm gefreut, also dass ich jetzt Deutsch kann.
Sie haben, glaube ich, 6 deutsche Bücher ins Arabische übersetzt, darunter Jürgen Habermas und Friedrich Schleiermacher. Haben Sie die tatsächlich aus dem Deutschen übersetzt oder über eine Drittsprache?
Nein, aus dem Deutschen. Also Schleiermacher sogar von den alten Werken, also die alte Auflage, habe ich einfach von originell übersetzt. Und von Habermas, natürlich Habermas, also gilt als Zeitgenosse. Und die Werke von Deutsche Säkularismus, die Sprache während dieser Zeit von Säkular und Globalisierung. Und, ja.
Ich finde das interessant, weil über diese Auseinandersetzung mit der deutschen Literatur Sie eben immer tiefer eingedrungen sind in deutsche oder westeuropäische Kulturkreise, in Mentalität, in ja, in das, was hinter den Begriffen steht. Sie beschreiben das sehr schön in Ihrem Buch am Beispiel des Waldes. Nehmen wir dieses Beispiel, der Wald. Was für eine Vorstellung hatten Sie im Irak vom Wald? Wie ist der da besetzt?
Wald, für uns in unserer Kultur ein Raum, ein Ort, wo Ungewisse ist, wo Unsicherheit ist, wo Angst gibt. Es ist ein Ort, mehr mit unerklärbaren Gefühlen zu tun zu haben. Es ist nicht so ein Ort, wo man etwas genießen kann, wo man etwas betrachten kann oder wo man die Gedanken fließen kann in diesem Ort, sondern ein Ort, wo man wirklich nicht gern hineinkommt und will auf jeden Fall weggeht davon. Und ich habe einfach geschrieben, dass wir die Bäume ehren, dass wir die Bäume gern haben, aber Wälder haben wir nicht gern. Wir verabscheuen den Wald. Und ich glaube, das hat auch mit dem zu tun, mit der Geschichte und mit dem Geist dieser Kultur, dass Wälder in dieser Kultur immer Räume, wo etwas geschah, was mit Dämonen zu tun zu haben, was mit Geistern. Was
ja gut, das gibt es im deutschen Märchen
natürlich,
auch.
Natürlich, im deutschen Märchen, in Brüder Grimm und alles. Und auch von den Alpen hat man auch diese Vorstellung, bevor man die Alpen oder eben das Wandern entdeckt hat. Aber bei uns eben diese Kultur hat sich nicht geändert. Es ist einfach weitergezogen von Generation zu Generation. Und zurück zum Punkt zum Erzählen. Unsere Großmutter, die haben immer erzählt von Wald als ein Ort, wo er wirklich ungeliebt ist.
Ja, und wie haben Sie dann aber den Schritt gemacht in den Schweizer Wald hinein?
Es war auch eine Entscheidung. Es ist einfach wie die Sprache oder der ganze Prozess mit Integration, einfach hineinzukommen und schauen, was das ist eigentlich. Ist das wirklich so, wie ich das gedacht habe? Ich meine, in der Fremde zu leben, es ist eine dauerhafte Frage, dass man die Sachen, die man schon geglaubt hat, unter Fokus zu bringen und schauen, sind sie wirklich so? Was sind diese Europäer? Sind sie wirklich so, was wir von einer Vorstellung haben? Was sind die Wälder? Was ist die Sprache? Wo liegen die Schwierigkeiten? Ist das wirklich machbar oder unmachbar? Vorstellbar oder unvorstellbar? Man muss es wagen, hineinzukommen und zu schauen. Ich habe es versucht, das in mir zu ändern, diese Vorstellungen.
Dieses Offensein für eine Veränderung im Leben, für eine neue Kultur, wie haben Sie in sich den Schalter umgelegt und gesagt, ja, hier in der Schweiz, wo ich jetzt angekommen bin, hier möchte ich bleiben?
Um diese Entscheidung überhaupt zu treffen, da kamen viele Aspekte und Fakten, die mir geholfen haben, diese richtige Entscheidung zu treffen. Und nämlich Freunde zum Beispiel, meine Frau, Räume. Ich suche immer meine Räume. Ich bin kein Abergläubisch oder so, aber ich weiß ganz genau, in welchem Raum oder mit welcher Person mir gelingt wird, so irgendeine Beziehung zu schaffen. Oder auch wenn ich schreibe, ich weiß ganz genau, auf diesem Papier kann ich etwas, mir gelingt auf, mit diesem Bleistift und nicht mit dem. Ich weiß es nicht warum, aber es ist, diesen Aspekten haben mir geholfen, diese Offenheit zu schaffen. Natürlich, ursprünglich bin ich offen, bin ich nicht so konservativ. Ich lache gerne, ich esse gerne, ich koche gerne. Ich habe meistens den ersten Schritt gemacht. Auch einen ganzen Prozess von Freundschaft. Ich bin sehr gut befreundet mit sehr vielen Schweizerinnen und Schweizer. Aber meistens habe ich diese Schritte, also der Anfang gemacht. Das heißt nicht, dass die anderen das nicht wollen, aber manchmal sind sie zurückhaltend oder haben sie andere Gründe oder ich weiß es nicht warum. Oder manchmal warte ich nicht, bis sie das gemacht haben. Ich komme zuerst und das habe ich immer gemacht und mir ist gelungen. Das,
schön.
Ja.
Sie sagen, Sie sind nicht abergläubisch, aber Sie benutzen in Ihrem Roman sehr viele arabische Sprichwörter. Mhm. Haben Sie die gezielt gesammelt oder sind die verinnerlicht?
Die sind einfach da. Von Großmutter, von Eltern, von der Umgebung. Und die haben immer gestummen, fast immer.
Gestimmt.
Ja.
Wer Honig ernten will, muss mit Bienenstichen rechnen.
Ja.
Ist das Ihr Lebensmotto?
Ja, nicht nur. Aber eins davon. Man muss damit rechnen, dass auch unschöne Begegnungen gäbe. Gott sei Dank habe ich das nicht oft treffen müssen, aber ich rechne immer damit. Also, dass das nicht klappt oder dass das scheitert oder dass das nicht wirklich wie meiner Vorstellung und so. Und es hat mir auch geholfen.
Heimat ist kein Ort, es ist ein Gefühl, sagt der Autor und Übersetzer Usama Al-Shahmani in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Was verbinden Sie heute mit Heimat?
Ich verbinde mit meiner Heimat die Sprache. Wenn ich mit meiner Mutter jetzt telefoniere oder Vater und sie sagt mir so 2, 3 Sätze, dann fühle ich mich wirklich so wohl und sage ich mir, oh, das ist so schön. Das ist für mich jetzt Heimat. Den Moment, an dem ich nach Hause komme, zum Beispiel nach Frauenfeld, wo ich wohne, und da finde ich meine Frau und meine Kinder und da sitzen wir am Tisch am Abendessen. Auch wenn wir miteinander so streiten oder Hausaufgaben oder diskutieren oder so, es ist einfach diese Stimmung. Da erinnere ich mich auch an Abendessen in meiner Kindheit. Auch wenn sie nicht so schön sind wie hier in der Schweiz. Für mich Heimat jetzt zum Beispiel, vor kurzem habe ich kürzlich den Preis, Förderpreis Stadt Frauenfeld gekriegt oder erhalten. Und das war für mich so ein unbeschreibbares Gefühl, als ich...
Und Zugehörigkeit.
Zugehörigkeit, eine Anerkennung, eine Ehre wirklich, dass ein Bürgersaal, dass ich eine kurze Rede halten durfte. Und das ist Heimat, eben diese Gefühle, die ich im Alltag habe.
Sie haben bei Ihrer Flucht ja viel zurückgelassen. Ihre Eltern, Ihre Geschwister, Freunde, Kollegen, und sind dann in der Schweiz auch davon wieder eingeholt worden, als Sie 2006 erfahren haben, dass einer Ihrer Brüder, Ihrer jüngeren Brüder, im Irak verschwunden ist. Das war zur Zeit des Bürgerkriegs. Was war das für ein Konflikt, der sich da in Ihnen aufgetan hat?
Es war eine schwierige Zeit, sehr schwierige Zeit, weil ich das telefonisch erfahren habe von meinem Bruder, der übrig geblieben ist in Bagdad. Von 2005 bis 2007 oder 2008 war Bürgerkrieg in Bagdad. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr in der Schweiz bleiben sollte. Ich muss einfach gehen, meinen Bruder suchen. Und am zweiten Tag habe ich gedacht, nein, lieber von hier, von der Schweiz etwas zu machen und unternehmen. Was mache ich dort? Und das war einfach ein Schwank zwischen Heimat und hier. Ein Schwank zwischen Schuldgefühl und nicht schuldig. Eine Atmosphäre, die mir wirklich nur Unsicherheit, nur Angst vermittelt hat. Und bis ich das irgendwie bei mir einordnen konnte, hat viel Zeit gebraucht. Und dann kam die Suche nach Ali. Und die alle schrecklichen Bilder. Er musste einfach Leichen suchen und überall in Spitälern und Gefängnissen und Bestechungen und so. Es war für mich eine Zeit, in der ich mich verloren gefühlt habe. Ich war total verloren. Und ich bin jetzt wirklich sehr dankbar, dass ich in dieser Zeit wirklich mich irgendwie auf die Waage stehen können und nicht irgendwie total kippen. Das war sehr schwierig.
Ihre Familie hat alles nur Denkbare versucht, um herauszufinden, was mit diesem Bruder Ali geschehen ist. Hat ihr Hab und Gut eingesetzt, um ihm auch sehr viele Bestechungsgelder zu bezahlen. Hat man denn irgendetwas herausgefunden?
Nein, leider nicht. Also bis heute nicht. Ja, es war einfach für uns auch unmachbar, das weiter zu suchen und mehr Bestechungen zu geben. Und man hat keine klaren Antworten bekommen, egal wie viel Geld man bezahlt hat. Und wenn jemand kommt nach Hause und sagt, ja, ich könnte das machen, wenn ich dieses und jenes habe, dann sagt sich die Familie, jetzt müssen wir geben oder nicht. Hm. Wenn wir nicht geben, dann können wir nicht schlafen, weil wir die Gedanken haben und so hätten wir gegeben, vielleicht wäre das so und so. Und es ist einfach ein Teufelskreis und man weiß nicht, wie kann man das einfach rauskommen von diesem Kreis. Aber irgendwann, 2008, hat die Familie entschieden, dass Ali eine von diesen vielen Menschen, die in Bagdad und in anderen Städten des Irakes sind, auch spurlos verschwunden bis heute, und Ali ist einer davon.
Mehrere hunderttausend Menschen.
Ja, ja. Die sind, also die meisten sind junge Menschen. Also Ali war 23 Jahre alt, als er verschwand.
Wie finden Sie mit diesem Verlust Ihren Frieden?
Eben zurück zur Sprache und Literatur. Ich habe versucht, diese ganze Traurigkeit, diese ganze Trauer irgendwie zu verewigen in einem Raum, wo die Sachen bleiben und nicht verschwinden. Und da gibt es nichts Besseres als die Literatur und die Sprache. Ich habe einfach ein Buch, einen Roman geschafft, in dem Ali weiterlebt, indem Ali über seinen Schatten springt. Und ich habe einfach versucht, in diesem Buch Ali mit dem Irak zu verbinden, also diese große Hoffnung. Ich habe versucht, diese Seele lebendig zu halten, auch wenn der Körper irgendwie zerstört würde oder irgendwie verstummelt oder irgend in einem Massengraben gelandet wurde. Einfach, dass die Seele bleibt, die Seele von diesem Land, von dieser Person, von diesen Personen, die verschwunden sind, die leben weiter und die kommen irgendwann, um diese Kultur von diesem Land, von Asche wieder zum Leben zu bringen.
Die Fremde, ein seltsamer Lehrmeister, so heißt das erste Buch, das Usama al-Shahrmani auf Deutsch geschrieben hat, gemeinsam mit der Autorin Bernadette Konrad. Was haben Sie aus dieser Auseinandersetzung mit der Fremde gelernt?
Von der Fremde oder dank der Fremde habe ich sehr viel gelernt. Also nicht nur die Sprache oder Menschen oder Kultur, sondern mich neu entdeckt. Also ich lebe sehr gerne in der Schweiz. Ich betrachte das als Glück, in der Schweiz zu leben. Ich bin, wie gesagt, dort mit vielen Freunden und so. Und das ist alles dank der Fremde. Also vor kurzem habe ich Faust wieder gelesen. Ich habe Faust auf Arabisch und auf Englisch gelesen. Da habe ich mir gesagt, ach, dank der Fremde, jetzt liest man das originell. Also das, die Sprache, in der das Werk entstanden ist. Also dank der Fremde habe ich viel gelernt. Sehr viel. Es ist wirklich ein Lehrmeister.
Das klingt alles sehr positiv. Gibt es auch in dieser fremden Sprache, die zunehmend vertrauter wird, Dinge, die Sie überhaupt nicht mögen?
Ja, es gibt Momente, in denen ich auch total verzweifelt war oder bin. Aber ich habe auch dank der Fremde, von der Fremde gelernt, dass ich mir nicht Gedanken machen über das, was ich nicht beeinflussen kann, über das, was ich nicht ändern kann. Ich akzeptiere die Realität und versuche einfach, Teil der Zeit zu sein und mitzufließen, ohne über mich selbst zu stolpern. Und es gibt natürlich viele unschöne Begegnungen oder negativen Sachen, aber ich versuche einfach, das zu vermeiden und mich zu fokussieren auf das, was das positiv ist, wo das Licht ist.
Und dann treffen Sie aber trotzdem auf eine Mauer von Wörtern manchmal. Haben Sie auf dem Weg hier ins Studio erzählt, wie zum Beispiel so ein Wort wie funktionieren.
Ja.
Was passiert dann?
Es ist einfach ein schreckliches Wort für mich, weil das Wort macht uns bzw. unser Menschsein entfremdet. Das müssen wir irgendwie die Sachen machen, abgesehen davon, was unsere Meinungen danach sind oder wie wir diese Sachen eigentlich aufnehmen. Natürlich, das Leben kann nicht planlos gehen. Das ist eine andere Ebene. Jetzt ganz praktisch zum Beispiel diese Flüchtlingsfrage. Für mich ist es keine politische Frage. Es ist einfach eine menschliche Frage. Ich reagiere als Mensch und ich engagiere mich auch ehrenamtlich, um irgendwie eben meinen Beitrag beizubringen. Ich arbeite in einer Organisation in Kreuzlingen, heißt Agatu, und da gibt es viele Schweizer und Schweizerinnen, die sich engagieren, Deutsch zu geben, Deutschunterricht zu geben, übersetzen, Kleinigkeiten, Kaffee oder Tee, also ein neutraler Ort zu schaffen für diese Flüchtlinge. Die kommen dahin und die fühlen sich wohl, die werden nicht gefragt, wer was ist und so.
Was möchten Sie weitergeben? Was können Sie weitergeben?
Ich habe immer versucht zu sein wie eine Brücke zwischen Neusein, die sind ganz neu da und sie verstehen nicht, wo sie sich bewegen. Und ich habe das gleiche Gefühl gehabt damals. Und ich habe immer versucht, dieses Schreckliche von der Fremde zu lindern, nicht banalisieren, nicht vereinfachen, sondern einfach in der Realität zu bleiben, Fenster zu öffnen, von Möglichkeiten zu reden, dass es wirklich möglich ist, die Sprache zu lernen, es ist wirklich möglich ist, eine neue Heimat hier zu erschaffen. Heimat ist erschaffbar, eben ist es kein Ort, es ist das Gefühl. Und das Gefühl kann man nur haben, wenn man die Sprache als Schlüssel zur Gesellschaft finden kann.
Und stoßen Ihre Worte da auf Offenheit?
Ja, 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 ja. Ich habe immer gutes Anklang gespürt bei Menschen, mit denen ich geredet habe.
Sie machen ja auch sowas wie Schreibwerkstätten, wenn es denn schon so gut geht mit dem Schreiben. Was passiert da in diesen Texten? Was bringt das den Menschen? Was kommt da ans Tageslicht?
Wir haben zusammen einfach versucht, Texte zu schreiben über Heimat, über Fremdsein. Und zuletzt war das Thema meine Heimat und ich. Und da haben sie wunderbare Texte geschrieben. Und ich habe auch gesagt, sie dürfen in ihren Sprachen schreiben, auf Arabisch, Kurdisch, Englisch, was sie möchten. Und wir übersetzen das, aber sie haben alles auf Deutsch geschrieben. Am Schluss haben wir eine Lesung in der Bibliothek in Frauenfeld gehalten, also zusammen. Und war ein Publikum da, sehr interessiertes Publikum. Und da war ein Gespräch über das Thema. Und es ist einfach, den Weg frei zu machen, die Sprache zu lernen. Und manchmal erkennt man den Ort, wo man steht, erst wenn man darüber redet oder darüber schreibt, dann wird man bewusst, ja, ich bin so oder so und Heimat ist für mich so. Und das war für mich sehr interessant.
Mir gefällt sehr gut, wie Sie selbst aus beiden Sprachen schöpfen. Also auf Deutsch schreiben, aber doch sehr viel Poetisches aus dem Arabischen mit einfließen lassen. Die Sprichwörter haben wir schon erwähnt. Wie schöpfen Sie aus diesen beiden Reservoirs?
Ja, Arabisch ist Sprache meines Herzens. Und das, sobald mein Herz schlägt, schlägt die Sprache auch in meinem Geist, in meiner Schriftstellerei. Und das Arabische hat immer mitgeschrieben. Oder umgekehrt auch, jetzt wenn ich auf Arabisch schreibe, dann schreibt auch die deutsche Sprache mit. Und dann frage ich mich, ja, wie würde ich jetzt das so auf Deutsch sagen?
Das heißt, da passiert schon immer so ein Hin und Her, Switchen genau. Und Rückübersetzen? Oder ist das eine Entscheidung, ich schreibe jetzt auf Deutsch und dann denke und fühle ich auch auf Deutsch?
Es ist natürlich eine Entscheidung. Ich habe also meine deutschen Texte habe ich von Anfang an auf Deutsch geschrieben. Es ist schön, es ist schwierig, dass man jeder Formulierung auf Grund zu kommen und den Ausdauer zu haben, dass jedes Wort zu schauen, ist das verwendbar jetzt? Ist das ein richtiger Ort oder soll ich ändern? Es macht Spaß, es ist schwierig, aber es ist trotzdem eine anspruchsvolle Arbeit.
In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch. Der Titel dieses Buches von Usama al-Shahmani, der deutet schon an, dass sie tatsächlich mit Bäumen das Gespräch suchen. Was besprechen Sie mit Fichten, mit Tannen, mit Erlen?
Mit allen Bäumen, also allen möglichen, die ich gesehen habe. Ja, es ist vielleicht auch eine alte Tradition aus der arabischen Kultur. Also die Bauern in unseren Ländern, im Nahen Osten, die sprechen mit ihren Bäumen. Und die kommen zu den Bäumen und die sagen ihm, dass er nächstes Jahr gute Ernte geben soll. Ich meine, das Phänomen, mit Bäumen zu sprechen, es ist nicht meine Erfindung. Aber ich habe natürlich meine anderen Gründe, mit den Bäumen zu sprechen. Und das war für mich wie eine Art, die erste Zugehörigkeit habe ich gefunden, die erste Heimat. Erstes Ankommen, vielleicht sozusagen, in der Natur, dass man sich wirklich wohl fühlt in der Natur. Also im Wald habe ich gespürt, dass in mir Sachen klar geworden sind in dieser Natur mit den Bäumen. Ich habe auch in den Wäldern gearbeitet und das war auch per Zufall. Also war ein Beschäftigungsprogramm, 2 Jahre oder so, ungefähr 2 Jahre. Und da habe ich das auch entdeckt, dass man wirklich mit einem Baum kommunizieren kann.
Die Antworten.
Es ist keine psychologische Ebene, aber in meinen Augen als Schriftsteller, ich habe es gehört, ich habe es gefühlt. Es hat mir also ermöglicht, das weiterzumachen. Und es war für mich wie ein Antrieb, darüber zu schreiben und darüber zu denken. Also wieso fühle ich mich jetzt da wohl und nicht anderswo? Und an diesen 7 Kapitel beziehungsweise 7 Bäume im Buch, es ist mehr autobiografisch in diesem Buch, habe ich versucht, an diese Bäume zu hängen.
In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch und die Fremde ein seltsamer Lehrmeister. Beide Bücher sind im Schweizer Limmat Verlag erschienen. Und ich danke Ihnen, Usama al-Shahmani, sehr herzlich dafür, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben nach Berlin. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön für die Einladung. Merci.
Und das war eine Wiederholung vom Dezember 2018. Ich bin sehr gespannt, denn demnächst, Mitte August, wird ein neuer Roman von Usama al-Shahmani erscheinen. Im Fallen lernt die Feder fliegen. Darin erzählt er wieder von der großen inneren Anstrengung der Geflüchteten beim Versuch, sich in einem neuen Land zu integrieren. Im Fallen lernt die Feder fliegen. Erscheint wie die anderen Bücher im Limmat Verlag.